Ja, guten Morgen miteinander. Von der Ostergeschichte wechseln wir in eine Hochzeit, die aber eng verbunden ist mit der Ostergeschichte. Und trotzdem steht aber in der Predigt Ostern nicht im Zentrum. Und ich bin auf die Geschichte gestolpert, bin zufällig, habe ich sie so nebensächlich beachtet eigentlich und auch nicht gross etwas dahinter gesehen. Und bin dann aber irgendwie drin gekommen, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, und wir können etwa 20 Predigten daraus machen aus dem kurzen Text. Logischerweise habe ich mich auf das eine oder das andere dann beschränkt. Und spannend ist, ich habe schon mal in einer Predigt kurz davor gehabt, wie das Neue Testament aufgebaut ist. Und zwar ist die Bibel nicht so, dass wir alphabetisch nachschauen können, okay, Thema Hochzeit läuft so, Thema, wie gehe ich mit dem Nächsten um, kann ich da nachschauen, ist da beschrieben, Paragraph 32, sondern die Bibel ist hauptsächlich in Geschichten formuliert oder in Gleichnissen. Und in dieser Geschichte, die kann man so schnell lesen, oder man kann ein bisschen drin tauchen und feststellen, wann er in so wenig sagt. Und das ist mir da passiert, als ich da reingegangen bin und versuche, das eine oder das andere euch vorzustellen. Wir gehen als Anfang ganz kurz den Text durch und dann nachher das eine und das andere noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich lese aus dem Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesus war dort. Aber es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt und der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt hat ja der Titel Hochzeit zu Kana noch einen anderen Titel, wie Jesus Menschen begegnet. Wie komme ich denn da drauf, aus dem Text auf das Wille können eingehen? Und das Spannende ist, gefesselt am Schluss hat mich das, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Es gibt da noch ein paar spannende Symboliken, die gehen wir auch kurz trainieren, weil sie die Tragweite aufzeigen. Aber spannend ist schon, wie er mit uns umgeht. Und da habe ich folgende Agenda zusammengestellt. Der dritte Tag, so fängt der Text an, da muss irgendwie etwas Spezielles dahinter sein. Dann geht es um Zeichen und Wunder, und ich habe bis dahin nicht gewusst, dass das erste Zeichen oder Wunder war von Jesus. Was ist schon jemandem völlig klar gewesen? Jemand? 2, 3? Okay, dann bin ich in der Unterzahl. Also mir ist das nicht bewusst gewesen, muss ich dazu stehen und darum auch nicht die Tragweite von diesem Kapitel. Darum habe ich das Thema Zeichen und Wunder auch kurz noch als einen Punkt drauf, weil das mit dem Kapitel eigentlich eröffnet wird im Johannes. Und dann haben wir 6 Krüge Wasser und Wein, das werden wir angehen. Und dann Jesus und Maria, ist ein spannendes Thema da drinnen, die Hochzeit. Das sind so die Punkte, wo ich ein bisschen genauer dran nehme und versuche, ein bisschen aufzuzeigen, was ich da gefunden habe in der Bibel. Starten möchte ich aber noch ganz kurz mit einer Einleitung über den Ort, wo das stattgefunden hat. Kana ist in Galiläa. Galiläa der Nationen. Ich habe herausgefunden, dass Galiläa, das ist im Norden von Israel, man sieht es hier. Da oben seht ihr den roten Punkt. Nicht wirklich. He? Also Galiläa oben im Norden von Israel. Und über Galiläa sagt man, dass dort die Oberschicht der Juden hat mal deportiert und nachher sind andere von verschiedensten Nationen haben sich dort eingefunden in Galiläa. Und das kann allenfalls auch noch zu weiteren spannenden Vergleichen führen. Das ist einfach so mal grundlegend. Und wenn wir da lesen im Bibeltext, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesus war dort. So startet das Kapitel. Und Galiläa, wenn man dort im Alten Testament, Jesaja glaube ich und Hosea ist es, wo schon über Galiläa geredet wird, Galiläa wird dort genannt als Ort des Segens und Jerusalem als Ort des Gerichts. Also Galiläa, da wo das stattfindet, hat symbolischen Charakter. Und jetzt, was war denn da gewesen? Wenn wir jetzt den näher Bildausschnitt haben, wir sehen den See Genezareth da und wir sehen da unten Nazareth, also dort, wo Jesus seine Schreinerei hat, oder zumindest seine Familie. Und wir sehen hier seine Reise, die er unternommen hat, die er mit seinen Jüngern gemacht hat, oder einen Teil zumindest davon. Und Kanaan, das ist hier oben. Man geht davon aus, dass es etwa 15 Kilometer von Nazareth ist Kanaan war. Ganz genau weiss man es nicht, aber da geht man davon aus, dass es etwa da gewesen sein müsste. Das ist am Anfang von Johannes, oder? Da startet nachher eigentlich die Geschichte mit den Jüngern und Jesus. Und wie gesagt, der Text fängt an, und am dritten Tag war eine Hochzeit. Ich denke, da steht nicht einfach aus Blau steht, und am dritten Tag. Wieso ist das, interessiert das jetzt gerade? Ist das wichtig? Ich habe dann festgestellt, ja, ist. Und darum habe ich den dritten Tag kurz im Fokus holen. Und zwar der dritte Tag, ist eigentlich ein Schlüsselwort und führt zu einem bedeutenden Ereignis. Und zwar ist es so gewesen, ich kann vor die Karte zeigen, Jesus war ja da unterwegs gewesen. Und vor dem dritten Tag ist im Johannes schon beschrieben, und zwar am ersten Tag, wo er den Johannes und weitere Jünger trifft und sie ihn erkennen als Messias, als den Sohn Gottes. Und symbolisiert eigentlich die Stadt der Kirche, von der Kirchengeschichte. Ist vorausgesagt, es ist im Alten Testament und darum haben sie ihn auch erkannt. Und da hat er sie gesammelt. Er war das Zentrum und die Jünger sind seitdem ihm gefolgt und sind dort gestartet. Und am zweiten Tag haben sie Nathanael getroffen. Der war zuerst mal kritisch und wollte nicht genau glauben, dass wirklich da der Jesus ist, der Messias. Und hat dann zuerst Jesus müssen treffen und wo er ihm gesagt hat, dass er unter einem Feigenbaum war und er hat auch schon gewusst, dass er der Nathanael ist, bevor es ihm die anderen können sagen konnten, hat ihm der Nathanael geglaubt, okay, wenn du das weißt, dann musst du Jesus sein. Das symbolisiert den Überrest. Der Überrest der Juden, die erst im letzten Moment noch sich für Jesus entscheiden werden. Das ist die Symbolisierung vom zweiten Tag. Und dann der dritte Tag, die Hochzeit zu Kanaan, symbolisiert nachher das tausendjährige Reich, wo Jesus nachher auf die Erde kommt und eine super Zeit wird sein. Das im Schnelldurchgang, ich werde das nicht gross jetzt auslegen oder darauf eingehen, das war einfach wichtig im Zusammenhang, der dritte Tag, da ist eine Geschichte dahinter, also die Kirchen fangen sich an, um Jesus scharen, sage ich mal, er wird das Zentrum, wir folgen ihm nach, symbolisiert durch die Jünger. Und nachher, der zweite Tag und der dritte Tag, bis eben dann zur Wiederkunft von Jesus oder, wenn man es so wendet, ein tausendjähriges Reich. Das macht Sinn aus der Historie aus oder aus der Geschichte aus im Johannes. Ich habe andere Auslegungen angeschaut und die machen aber auch den Link zum Beispiel zu Ostern. Ostern ist ja auch der dritte Tag. Mal schauen, ob ich da aktuell bin. Du Ostern oder du Verstehung am Ostermäntag ist der dritte Tag gewesen. Am dritten Tag ist er auferstanden. Und ist somit der dritte Tag ist immer ein positives Ereignis und vor allem ein wichtiges. Die Auferstehung ist, ohne deren Auferstehung wäre die ganze Übung sinnlos gewesen. Und eben, wie wir es aus dem, was wir vorgehört haben, schon angeschaut haben, es deutet auch auf die Wiederkunft von Jesus hin, also wo er uns holt. Da wird ein freudiges Erlebnis sein. Und das ist in dem Zusammenhang von dem Kapitel viel wichtiger, als ich am Anfang glaubte, weil wir lesen nämlich einfach, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana, okay, Hochzeit. Aber dass es eben der dritte Tag ist, ist entscheidend, wir werden es noch sehen. Die Tragweite wird noch deutlicher werden im Folgenden. Und so wenn wir die Hochzeit ganz kurz in den Fokus nehmen, weil die Hochzeit einerseits da innen als Geschichte interessant bringt, aber auch die Hochzeit grundsätzlich. Und wenn wir uns da so ein bisschen die Zeit uns jetzt vorstellen, oder Jesus war eingeladen gewesen, also, und die Mutter Jesus war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Ich denke, es spricht für das Brutpaar, das er eingeladen ist. Es steht nichts über das Brutpaar in diesem Text. Aber da war es seitig, dass mehr oder weniger alle, also wenn es zu einem Klecki wäre, also von der Größe her, wäre das noch realistisch, oder? So ein Klecki lade ich ein, ich habe zu heiraten, sollten mal alle kommen. Was sagen, dann gibt es 20 Leute, 20.000 Leute oder 10.000, ich weiß nicht genau, wo da kommen. Und so ungefähr kann man sich da vorstellen, da hätten vielleicht 1.000 Leute kommen können. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht sind es weniger gewesen, da ist man sich auch nicht einig. Aber das war eine riesige Geschichte, das ist nicht so eine Hochzeit, wie wir es machen. So 100 Leute wären viel schon, oder? Wo am Abend dann noch ein bisschen Wein brauchen. Sondern das war ein riesiges Fest. Und darum war auch da Jesus eingeladen, eine nähere Verbindung zu dem Brutpaar stellt man nicht fest. Der Nathanael aber, der mit ihm hier schon unterwegs war, ist von Kana. Und man geht davon aus, dass er da einen Link hat und darum dort eingeladen war an diesem Fest. Also er war nicht die Hauptperson gewesen. Selbst Maria wird jetzt in dem Text vor Jesus erwähnt. Man geht auch da davon aus, dass Maria irgendeine Aufgabe hatte. Wie gesagt, da wären zwei von Halau auf Beringen, etwa Nazareth und Kana. Und da hat halt irgendeine, die ein bisschen draus kommt mit Hochzeit, die das Brutpaar unterstützt. Von dem geht man aus, dass Maria da eine spezielle Funktion hatte an dem Fest. Und Jesus begegnet da Menschen. Oder? Wie Jesus Menschen begegnet. Wirst du eingeladen an ein Hochzeitsfest, dann geht noch der Wein aus, müssen also ein bisschen süffel gewesen sein. Und da ist Jesus dabei. Also er ist nicht irgendwo abseits gehockt und hat ein bisschen von außen zugeschaut, sondern er ist Teil von dem Fest, hat an dem Fest teilgenommen, an dieser Freude. Und somit interpretiere ich seine Teilnahme und seine Weinhilfe, also er hat ja nachher den Wein organisiert, unterstreichen das auch. Also, er wäre nicht an der Hochzeit gegangen, hätte noch sogar noch Wein organisiert, wenn das Hochzeitsfest für ihn etwas Blödes gewesen wäre. Also, die Hochzeit als Fest, aber auch die wichtige Eheschliessung vor Gott, die Hochzeit von Mann und Frau, also die Ehe ist ein wichtiges Element, schon seit Mose. Oder auch im Epheser wird nochmal darauf erwähnt, deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Und da wird ich nochmal kurz den Link schlagen, die Hochzeit ist auch eine Symbolik für ihn und uns. Er als Brütegang und wir als Gemeinde, als Brut oder da in der Bibel oft auch das Volk Israel gemeint. Also die Hochzeit ist zentral und die Symbolik von dem Kapitel, wenn wir die jetzt verbinden, da machen wir jetzt anschliessend die Hochzeit vom dritten Tag und dann noch der Wein, gibt ganz spannende Aussagen. Wir kommen hier noch kurz die Geschichte, jetzt gerade spontan in den Sinn. Ich weiss noch, etwa 20 Jahre her, wenn nicht 25 oder sogar 30, da hat ein junges Bärli meinen Vater gefragt über ihre Trauung mich. Und dann hat er gesagt, ja klar, das mache ich. Und dann hat sie gesagt, aber es hat recht viele Kollegen dabei, die kennen Gott und Jesus und das Zeug nicht so, aber dann nicht zu lang mache ich und nicht zu viel mal das Wort Jesus und so. Und dann weiss ich noch, hat er ihnen die Geschichte vorgelesen. Dann hat er gesagt, da war schlussendlich Jesus Gastgeber, hat den Wein organisiert. Er war der, der der Hauptdarsteller war, ohne dass er es wollte. Und wenn ihr ihn am Rand rauswählt, dann wird euch der Wein ausgehen und das Wichtigste tun wir beiseite. Wenn ich die Trauung mache, dann entweder so oder nicht. Das ist mir geblieben und das ist so die einzige Erinnerung an die Geschichte, die ich glaube, sonst in meinem Leben nie mehr wirklich thematisiert. Und da sind wir jetzt wieder bei der Übersicht und können sagen, dass wir Folgendes gemacht haben. Wir haben jetzt den dritten Tag behandelt und die Hochzeit. Und ich würde jetzt gerne eins weitergehen und schauen, wie es in der Geschichte weitergeht. Und zwar geht noch die Geschichte dorthin, dass eben Maria gesagt hat, dass sie kein Wein mehr hat. Und dann im Vers 6, es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. 2 oder 3 Maß entspricht etwa 100 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt diese Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Jetzt habe ich eine Frage. Kann mir schnell jemand etwas helfen? Okay, Anni, das ist nett, dass du dich gerade gemolden hast. Könntest du mir Wasser holen? Ja, nein, die Quelle mit dem guten Wasser ist auf dieser Seite. Du musst da hin. Du musst dort einen Krug füllen. Das ist total lieb. Nicht gewusst, dass du so hilfsbereit bist. Also, es sind 6 Krüge gewesen. Er muss jetzt nur einen füllen. Es sind 6 Krüge gewesen, 600 Liter. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, keine Wasserleitungen. Irgendwo wird es eine Quelle gehabt haben. Er ist jetzt mal auf der Suche von einer Quelle und von einem Gefäß. Aber dort haben sie 600 Liter, also das ist mehr als eine halbe Tonne, haben sie müssen tragen und die Wasserkrüge füllen. Und ich nehme jetzt mal an, dass das, wenn irgendeiner so an einem Fest sagt, so nehmen wir an, irgendjemand von uns hat da geheiratet und dann kommt einer, den man gar nicht so kennt, einer von Hallau, und sagt, du, jetzt tun wir mal da ein bisschen Wasser holen. Du denkst, ja. Aber sie haben das gemacht. Das sehen wir dann nachher. Wasser ist ja ein Symbol für Reinigung. Das ist gut, du bist organisiert gerade mit 2. Wasser ist ja... Wasser symbolisiert entweder das Wort Gottes oder Reinigung. Die Juden hatten verschiedenste Reinigungsriten und Sitten und Gesetzlichkeiten diesbezüglich. Und bin ich gespannt, wie du dich entscheidest. Wie du willst. Und mit dem Wasser symbolisiert da die Geschichte, dass ein Wasser, das reinigt, in 6 Krüge, bringe ich mich ganz durcheinander. Aha. What? Das Wasser in 6 Krüge, Zahl 6 ist die 6 von der Unvollkommenheit oder vom unvollkommenen Mensch. Also der unvollkommene Mensch hat Reinigung nötig und nimmt dafür das Wasser, das Wort Gottes. Aber selbst da allein langt eigentlich nicht zur Vollkommenheit. Und jetzt oder, füllten sie bis oben an. Elende Schlepperei, wird es dann die sagen. Wenn wir eine Aufgabe bekommen, da hat jetzt Jesus den Diener gesagt, Wasser füllen. Gehört, sie füllten bis oben voll. Also entweder machen wir es recht oder lassen es bleiben. Das lese ich da daraus raus. Frühe Krüge füllen bis ganz zu. Man kann sogar sagen, wieso muss man es überhaupt füllen? Wieso sind die nicht voll gewesen? Entweder haben sie extrem viel Wasser gebraucht, vorher schon zum Reinigen, oder sie sind fahrlässig, sind in leere Krüge angestellt. Also wichtig ist, dass wir, wenn wir eine Aufgabe bekommen, weil wir sehen nachher im Folgen, wenn er jetzt die Krüge nicht voll gefüllt hat, hat es nachher auch nicht so viel Wein gegeben. Also wichtig ist, dass wir den Job recht ausführen. Und spannend ist noch, ganz voll. Ganz voll. Bis hoch. Weihwasser. Danke, Andi. Ist Leperei gewesen? Ja, gut. Jetzt machen wir das 6-mal. Nein, jetzt einmal langt am heutigen Tag. Ich habe noch einen Vergleich gefunden, und zwar in der Zeit von Mose ist das erste Wunder von Mose ist welches gewesen? Wie? Er hat Flüsse in Blut verwandelt. Das war das erste. Und wenn wir da wieder den Vergleich ziehen, Wasser in Blut oder Wasser in Wein, Symbolik von Blut und Wein, es gibt unterschiedliche, aber das Blut kann sein Gericht oder auch Rettung, Errettung. Da haben wir am Freitag gehört, was Blut eben auch für Funktionen hat oder für Bedeutungen hat. Und da, x Jahre später, wieder eigentlich die gleiche Symbolik, aber dann durch Jesus selber. Ich will da nichts weiter daraus machen, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass da ein spannender Link könnte sein. Und etwas anderes Spannendes finde ich noch, Zeitpunkt und Resultat. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Diener von Jesus den Auftrag bekommen haben, haben sie noch nicht gewusst, was das für sie bedeutet nachher. Also ich habe vorher versucht aufzubauen schon. Sie haben Wasser gefüllt. Irgendwie haben sie auf ihm vertraut, weil Maria ihnen gesagt hat, wenn Jesus denn das sagt, macht es bitte. Aber oft ist es doch in unserem Leben auch so, dass wir vielleicht das Gefühl haben, wir hätten jetzt einen Job oder einen Weg, wo wir müssen gehen müssen und machen es vielleicht nicht, weil wir nicht genau wissen, wo es hinführt. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass es nachher so viel Wein ausgibt, hätten wir doch gescheiter die Krüge recht gefühlt und nicht nur einen Andi, sondern 6. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, er hat dann niemanden geschickt, Wein organisieren oder noch ein bisschen Zucker drin oder ein bisschen Zitronensaft, dass es noch ein bisschen nach etwas schmeckt. Sondern er hat schlussendlich den wichtigen Schritt gemacht. Aber er hat uns gebraucht, er hat die noch gebraucht, um das Wasser zu holen. Unseren Anteil müssen wir machen, aber er macht, gibt es uns zutun. Und so sagt er im Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Und mit dem will ich da Gedankenspiele abschließen. Oder die Diener haben auf irgendeinem Grund vertraut, dass das, was sie jetzt machen, einen Sinn ergibt. Und haben aber nicht gesehen, was daraus entsteht. Und wenn wir wollen uns sicher sein, welches sein Willen ist, dann müssen wir uns ruhig mit Wasser füllen. Dann müssen wir das Wort Gottes kennen und erkennen dann aus seiner Lehre, wie es da steht, ob es etwas ist, was von ihm kommt, oder ob es unsere eigenen Ideen sind oder ob es sonst irgendjemand versucht zu beeinflussen. Jetzt kann man sagen, 600 Liter Wein, aber hallo. Jesus macht an einem Fest so viel Alk. Unterstützt ihr das, das Auferreihen? Oder wir müssen uns vorstellen, so an einem Fest, der Wein geht zu Ende. Stellt euch vor, hier im Klecki Weinregion geht der Wein aus. Sorry, die Worte, aber das wäre ein Scheissmoment, oder? Das wäre ein Moment, wo man sich schämt. Ein Skandal. Und wenn wir den Text von der Bibel da nochmal herbeiziehen und lesen und sagen, und da steht, und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Oder Susan hat heute von einer neuen Dimension geredet. Und sein Wein, den er da bringt, ist eine neue Dimension. Der Speisemeister selber redet nicht vom besseren Wein, sondern er redet vom guten Wein. Und wir reden auch nicht von besser oder schlechter Wein, sondern es gibt Wein und dann gibt es den guten Wein, das ist seine. Es gibt nur den guten Wein oder einen Wein. Also es ist eine neue Dimension, der Wein. Der ist so genial, dass er geschmacklich schon mal schwerst beeindruckt hat und noch niemand hat so einen guten Wein gehabt zu dieser Zeit. Aber der Wein hat noch eine ganz andere Dimension, nämlich symbolisch. Oder aus dem Wasser von der Reinigung wird Wein. Er hat nicht einfach Wein organisiert, sondern von der Zeit, von der Prüfungen, von der Drangsal, von der Zeit, wo es schwierig ist, wo wir uns reinigen müssen, wo wir ihm ähnlicher werden müssen, aus dem Wasser macht er Wein. Das ist schlussendlich nicht vollkommen, erst sein Dazutun. Dann wird es vollkommen und eine riesige Freude. Die Symbolik von dieser grossen Freude, von dem Wein, dem Fest, das wird daraus, wenn wir unsere Krüge mit Wasser füllen und er kann Wein daraus machen. Und wir haben es nicht nur im Überfluss, sondern in schwerstem Überfluss, 600 Liter Wein. Fix, du als Weinproduzent. Wie viele Quadratmeter oder wie viele Stück oder wie viel braucht das, um so viele Liter zu machen? Einfach, damit man ein bisschen Grösse hat. 10 Jahre. Also so gross wie unser Garten, das ist relativ viel. Ich habe keine Lust, so viel zu bewirtschaften. Aber es war viel gewesen. Also ein Fest mit 600 Liter Wein, also ich war schon lange nicht mehr so ein Fest gewesen, wo so viel Wein parat hat. Es hat sicher gelangt, sicher mehr gewesen, als es gebraucht hat. Also das, was er von uns tun hat, ist im Überfluss vorhanden. Und es ist zur Freude. Wein ist ein Bild von der Freude. Und jetzt verbinden wir mal ein bisschen Symbolik, oder? Am dritten Tag, also der Tag, wo er aufersteht, an dem Tag, wo er wieder kommen wird. Am dritten Tag ist die Hochzeit, also dort, wo er seine Gemeinde heiratet, wo er uns zu sich holt, die zur ewigen Freude in Überfluss führt. Das symbolisiert so nebenbei die Hochzeit von Kanaan. Das ist mir bis jetzt völlig an mir vorbei. Und so kommen wir zum Abschluss von dem Teilthema, 6 Krüge mit Wasser werden zu Wein. Oder wir haben jetzt vor davon gehabt, der Wein ist eine neue Dimension. Nochmal die klare Symbolik, oder? Wein und Blut, das symbolisiert die Rettung vor der ewigen Verdammnis. Und vielmal konzentrieren wir uns fast fest auf das. Wenn wir ein Abendmahl feiern zum Beispiel, ist oft unser Gedanke dort, was er für uns tun hat, oder? Aber eigentlich symbolisiert der Wein oder auch das Blut, das er für uns vergossen hat, noch viel mehr. Weil, es steht im Epheser 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern, also das tausendjährige Reich und das folgende Zeitalter, das nach dem tausendjährigen Reich ist, das nach der Ewigkeit ist, wo auch der Satan nicht mehr aktiv sein wird. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Also einfach der Reichtum, wo das symbolisiert, der Wein oder das Blut, das er für uns vergossen hat. Da geht es nicht nur um die Rettung. Die Rettung ist sein, oder wenn er uns rettet und nachher sind wir gleich in so einem Camp. Oder er rettet uns und ein überragender Reichtum auf ewig. Das symbolisiert das. Und ich weiß, es ist das schwer, zu mir irgendwie das greifbar zu machen, aber das ist mir bewusst geworden, es geht nicht nur um die Rettung, sondern es geht um ewig, einen ewigen Reichtum. Und so haben wir jetzt alles thematisiert, was so ein bisschen am Rand jetzt thematisieren ist, aber sehr zentral ist. Und ich schließe die Predigt mit dem Letzten, weil das ist so praktisch zum Mitnehmen. Jesus und Maria. Entschuldigung, Zeichen und Wunder habe ich noch vergessen. Und zwar Zeichen und Wunder will ich nur kurz streifen. Es gibt einen wichtigen Punkt daraus und aus dem Vers 11 sehen wir das. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ich bin einfach das Zeichen und Wunder habe ich für mich noch mal ein bisschen müssen aufschaffen und wieso steht manchmal Zeichen und manchmal steht Wunder. Ganz genau habe ich das nicht herausgefunden, aber ich habe festgestellt, dass der Johannes eigentlich nur von Zeichen redet und nicht von Wunder. Der Johannes schreibt über 7 Wunder oder 7 Zeichen in seinem Evangelium Und den Unterschied kann man aber ein bisschen dort finden, dass ein Wunder allgemein ist etwas, wo beeindruckend ist, aber ein Zeichen ist mehr. Also ein Zeichen deutet meistens noch etwas darauf hin, oder hat sogar noch einen moralischen Aspekt. Und da in unserer Geschichte, in der Hochzeit von Kana, geht es um ein Zeichen mit dem Wein, mit dieser Verwandlung, die er da gemacht hat. Und wichtig, oder was ich herausgefunden habe, ist, und da finde ich noch eine gute Definition von William MacDonald, und er schreibt: Deshalb wollen wir diese Zeichen von vier verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Erstens, diese Zeichen sind ein Beweis der Anteilnahme des Herrn Jesus an den Bedürfnissen und der Not von uns Menschen. Also hat es ein Bedürfnis gegeben, es hätte einen Skandal gegeben, wenn es keinen Wein gehabt hätte. Er hat sich dem Bedürfnis angenommen, hat eine Lösung gebracht, hat Wein gemacht. Die Wunder, das ist schon der zweite Aspekt, den der Herr wirkte, hat Gott zu Zeichen gesetzt, damit wir glauben, dass sie von Gott gewirkt sind. Also sie bestätigen, dass er der Sohn Gottes ist, und wiederum, auch wenn wir die prophetischen Voraussagen kennen, sind Wunder oft vorausgesagt worden und nachher in Erfüllung gegangen. Und der dritte: Durch diese Zeichen offenbarte der Herr Jesus seine Herrlichkeit. Auch das steht hier im Vers, dass der Hauptgrund von dem Zeichen war, dass sie ihm seine Herrlichkeit offenbaren und dass Jünger sie an ihn glauben oder geglaubt haben. Und der letzte: In diesen Zeichen sind prophetische Bilder zu erkennen, die die Weissagungen der Propheten des Alten Testaments veranschaulichen. Der Wert dieser Bilder liegt darin, dass sie auf den Herrn Jesus in seiner zukünftigen Herrlichkeit hinweisen. Also die Wunder sind nicht nur ein bisschen eine Show dort, speziell die Zeichen haben eine klare Funktion gehabt. Und das war mir noch ein Anliegen, dass wir uns das bewusst sind. Und ich habe auch dazu noch einen Vers, der das gut darstellt, rausgesucht, aus dem Johannes, ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also die zwei Sachen sind die Hauptfunktionen von Wunder und Zeichen, zumindest die erwähnt sind im Johannesevangelium. Wie wir gesehen haben, hat es noch mehr gegeben. Damit wir wissen, dass Christus der Sohn Gottes ist und dass wir glaubend eben ewiges Leben haben. Die zwei Funktionen haben Wunder oder Zeichen. Und jetzt, bevor er antönt, kommen wir zu der Maria und Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben kein Wein mehr. Oder sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Also, ich habe es am Schluss genommen, nicht nur, weil es noch zu einer praktischen Anwendung führt, sondern weil ich am längsten gehabt habe, um dort rauszukommen. Also, kommen die raus? Versteht ihr das? Ich nehme jetzt mal an, Milena hat da natürlich eine nice Erklärung, wie das dort zu verstehen ist. Und vielleicht ein oder andere von euch auch. Aber ich denke, Gott, jetzt ist doch Maria, wo den peinlichen Zwischenfall verhindern. Weißt du daran falsch? Ich denke, sie sind uns einig, da hat sie gut gemeint. Also, und was macht sie? Sie kümmert sich darum. Also, was macht sie? Als nächstes, sie geht zu Jesus. Ist das falsch? Also, sollen wir mit unseren Sachen... Sie können zum Speisemeister gehen, sie können zum Bräutigam gehen, sie ist zu Jesus gegangen. Ich gehe davon aus, dass sie gewusst hat, dass er in der Lage ist, zu helfen. Und das empfinde ich als einen guten Schritt, den sie da gemacht hat. Und ich meinte, wir könnten davon lernen, dass, auch wenn es nicht um sie selber geht, sondern es ist um das Brautpaar gegangen, das sich schämen musste, ist sie zu Jesus gegangen, hat sich dafür eingesetzt. Ich glaube, das war ein guter Schritt gewesen. Was sie macht, sie geht nicht und sagt, jetzt musst du aber sofort Wein holen, sondern sie sagt, sie nennt den Tatbestand und sagt, es hat kein Wein mehr. Weil sie vielleicht eine schlechte Planung war, oder es sind mehr Leute gekommen. Vielleicht sind noch die von Stühlingen auch noch über die Grenzen gekommen, obwohl Corona wäre verboten, oder? Sind auch noch an die Hochzeit gekommen, da hat es zu wenig Wein gehabt, oder was war das Problem gewesen? Wir wissen es nicht, auf jeden Fall hat es zu wenig Wein gehabt und es wäre dazumal sehr peinlich gewesen, wenn der Wein ausgegangen wäre. Dazumal hat man alles, was man hatte, in die Waagschale geworfen und hat das Fest organisiert mit dem Geld, das man hatte. Wie hat Jesus reagiert? Du, das ist total lieb, Maria, dass du zu mir kommst und mir das sagst. Bin ich froh, habe ich gar nicht gewusst. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das lösen. Aber da finden wir sicher zusammen eine Lösung. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mir dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht wirklich liebevoll. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat und dann ist es noch übersetzt worden in ein Deutsch irgendwann. Darum will ich da nicht zu fest reinterpretieren. Aber wenn man so die Schriftgelehrten von der heutigen Zeit konsultiert und versucht zu verstehen, was da gerade passiert, dann kommt man auf folgende Lösung. Ich denke, grundsätzlich muss es für Maria nicht einfach gewesen sein, den Sohn Gottes aufzuziehen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Du hast einfach den Auftrag bekommen, schauen, dass er zu essen hat und dass er noch einmal schlafen kann. Und sonst war er ziemlich eigenwillig. Er hat schon mit 12 hat er erklärt, dass er seinen Vater im Himmel hat und sie nicht seine wirklichen Eltern sind. Wenn man nochmal genau anschaut, es hat kein Wein mehr. Was heisst das, es hat kein Wein mehr? Du gehst nicht jemandem sagen, es hat kein Wein mehr, wenn sie nicht willst, sagen, könntest du besser gut organisieren. Oder hast du eine Lösung? Oder was machen wir jetzt? Also, Maria hat da mehr gesagt, als im ersten Moment gelesen wird. Obwohl sie absolut gute Absichten hat. Und es geht auch nicht um Maria als Person, sondern es geht darum, wie gehen wir vor Gott? Und ich habe mir überlegen, was bete ich? Was bete ich zu Gott, wenn ich ein Bitte habe? Bitte ich? Oder habe ich so versteckte Befehle? Oder eigentlich hätte sie ihn instrumentalisieren. Jetzt bin ich ein bisschen kritisch. Sie hätte ihm eigentlich sagen sollen, sag mir, wie sollst du vielleicht schauen? Er ist nur seinem Vater verantwortlich. Und er sagt noch, meine Zeit, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Man kann sagen, Seelsorge auf die harte Tour. Ja, und damit würde ich gerade sagen, Seelsorge ist ja ein riesen Begriff und breit. Aber Seelsorge ist nicht rote Sofa. Auch, mag sein. Aber Seelsorge ist oft ziemlich geradeaus von Jesus. Da können wir durch die Bibel durchgehen, er braucht relativ wenig Worte. Aber sind wir ziemlich klar und konkret. Und da sagt er klar, was haben wir miteinander zu tun? Wer bist du? Er will die klare Differenzierung darstellen. Ich bin der Sohn Gottes und du bist Maria. Da geht es jetzt nicht darum, dass du meine Mutter bist. Es gibt auch noch weitere Auslegungen dazu, die ich weglasse. Es ging zu weit. Es gibt auch noch die ein oder andere Symbolik dahinter, die ich aber für die heutige Predigt nicht als nötig empfinde und will es darum mal bei dem belassen und daraus herausnehmen, dass wir uns hinterfragen müssen, wie wir vor Gott kommen und ihn bitten. Ich tue in der Abschlussfolie, die dann die nächste ist, das nochmal kurz festigen. Was aber sicher festzuhalten ist, dass er den klaren Stand klärt mit dir, indem er sagt, was haben wir miteinander zu tun. Also Maria und der Sohn Gottes, das ist nicht die gleiche Ebene, das ist nicht die gleiche Dimension, obwohl er auf Augenhöhe mit uns umgeht. Aber schlussendlich müssen wir uns bewusst sein, wer er ist und wer wir sind. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch da hat es einen symbolischen Charakter und wird in der Bibel verschieden angewendet. Da aus dem Zusammenhang heraus bin ich der Meinung, geht es darum, um die Stunde, eben nachher, wo es darauf hindeutet mit dem tausendjährigen Reich, wo er mit dem Wein ja symbolisch schon darstellt. Was mich aber beeindruckt ist, Maria scheint die Lage zu verstanden haben. Und wieso komme ich auf das? Weil sie geht nachher mit dieser Lektion, wenn man es so nennen will, gerade als nächstes zu den Dienern. Sie hat nachher nicht gesagt, ja, aber Herr, wieso reagierst du so? Ich bin doch deine Mutter, ich kann doch mit so etwas zu dir kommen. Nein, sie geht zu den Jüngern und sagt, wenn er kommt und euch einen Auftrag gibt, dann macht es. Da habe ich mich auch wieder hinterfragt, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich hätte nicht so souverän reagieren können. Ich hätte mich jetzt getroffen, glaube ich, wenn er mir so antwortet. Aber Maria hat das irgendwie einordnen können. Sie hat souverän reagiert, zu den Jüngern gegangen und hat gesagt, hey, wenn der Mann da kommt, dann mach es, weil der weiß, wie es läuft. Und der Hauptpunkt, den ich daraus herausnehme, ist, was hat sie gemacht mit dem, dass sie zu den Jüngern gegangen ist und gesagt hat, wenn der Mann kommt, dann mach es bitte. Mit dem hat er den Blick auf ihn gelenkt. Sie hat nicht gesagt, ja, und ihr müsst dann, und es läuft dann so da, und müsst euch dann so verhalten, sondern sie hat mit dem, was sie da gesagt hat, sensibilisiert auf ihn. Und dann haben die noch auf ihn geschaut und eigentlich richtig darauf gewartet, bis er gekommen ist. Und sie selber auch. Sie hat darauf gewartet, bis er etwas handelt, bis seine Stunde kommt. Das ist etwas von den Hauptpunkten, die ich aus dieser Predigt oder aus dem Bibeltext herausnehme. Uns muss es gelingen, den Blick auf ihn zu lenken. Da gibt es verschiedene Tricks. Kommen wir ganz am Schluss noch drauf und der Schluss kommt demnächst. Nämlich das simple Geheimnis, der Blick auf ihn, das ist das, was ich jetzt erklärt habe. Das ist für mich der Hauptpunkt, wo ihr gelungen ist oder schlussendlich Jesus, indem er es ausgelöst hat. Und so schließe ich ab mit der letzten Folie. Nachdem wir die 5 Aspekte aus dem Bibeltext herausgeschält haben, ich entschuldige mich, dass es nicht ganz chronologisch war, aber ich musste anders vorgehen, weil ich es so erlebt habe. Ich habe es so aufgebaut, so wie ich diesen Themen nachgegangen bin. Und man muss jeder selber entscheiden, was er festhält. Ich habe ein paar Vorschläge. Unter anderem prüfen wir unsere Gebete. Also tun wir unsere Stellung berücksichtigen, mit wem wir reden, wer sind wir. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um mit der richtigen Haltung mit ihm zu reden. Es ist absolut in Ordnung, dass man Gott um Sachen bittet. Herr, ich bitte dich, dass der Colin eine gute Lehrstelle finden darf, wenn es in deinem Sinn ist, dass er eine Lehre bekommt. Aber ihm Befehl zu geben und zu sagen, du musst jetzt schauen, dass der eine Lehrstelle findet, vertraue ich ihm doch nicht seine Souveränität zu. Dann bin ich doch wieder in meiner Dimension hin, weil er mal ja eine Lehre machen. Ja, vielleicht will er ja etwas anderes oder soll er etwas anderes machen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat Jesus einen anderen Plan mit ihm vor. Also wie gehe ich im Gebet vor Jesus, dass ich ihn nicht eingrenze und meine eigene Dimension mir vorstelle, sondern dass ich vor Gott gehe mit dem Wunsch, dass es für ihn eine gute Lösung gibt. Also es ist nicht so, dass es bei mir jetzt dramatisch ist, aber es ist für ihn der nächste Lebensabschnitt, der vor ihm steht. Und dann Blick auf Jesus und sein Wort. Aber da habe ich vorher jetzt gerade am Schluss nochmal versucht, ein bisschen anzuziehen, das Thema. Und vor allem genau da ist das Geheimnis, oder? Also wir müssen nicht grosse Geschichten wissen, lernen können tun, uns anstrengen, weiss ich was, sondern es ist x Predigten schon vorgekommen, das Einzige, was wir eigentlich machen, ist den Blick auf ihn richten und das Wasser, also aufs Wort. Mit dem machen können wir alles. Wir müssen nicht irgendwie am Morgen, jetzt mache ich stille Zeit, sondern dann, wenn man dann zu uns in den Sinn kommt, den Blick auf ihn richtet. Das ist schlussendlich das Geheimnis, was ich aus dieser Geschichte auch wieder rausgelesen habe. Und wenn wir unseren Blick auf Jesus richtet, dann müssen wir einfach bewusst sein, ich habe die Geduld, indem ich auf ihn schaue und warte, wie sein Timing läuft und nicht mein Timing, wenn seine Stunde kommt. Und ich traue ihm alles zu, außerhalb von meinem Rahmen. Ich traue ihm alles zu. Indem ich auf ihn schaue und immer mehr lerne, wie viele Dimensionen er noch über mir hat. Und nun zum letzten Punkt. Das ist der Segen, der auf dem liegt. Oder? Dann wird das Wasser zum guten Wein. Es wird nicht einfach Wein, sondern es wird guter Wein. Das heisst, wir füllen es bis zum Rand, schöpfen und bringen es. Es ist einfach schade, wenn der Segen nur bei uns bleibt. Oder? Wir sollten einerseits füllen, danken an die bis an den Rand tun. Dann können wir das volle Potenzial nutzen. Und dann müssen wir aber auch schöpfen und bringen. Weil nur dort reinlassen, irgendwann wird auch der beste Wein wahrscheinlich, wie der Wein nicht. Aber irgendein Kleckewein ist irgendwann nicht mehr gut. Und so komme ich zum Schluss. Das zeigt seine Herrlichkeit und führt zum Glauben. Also schlussendlich, wenn man das hochrechnet, was wir jetzt gerade am Schluss noch zusammengefasst haben, dann kommt seine Herrlichkeit zum Vorschein und die wiederum ist ein Zeugnis. Einerseits ist es Anbetung und Lob, aber andererseits ist es ein Zeugnis auf dieser Erde und führt eben wieder zu Glauben. Und so schließe ich mit einem praktischen Beispiel noch. Ich wollte euch zeigen, dass auch wir Menschen in der Lage sind, zum Zaubern. Aber nur Zaubern. Wunder und Zeichen kann ich nicht. Aber ich wollte zeigen, oder, wie genial das ist, wenn man Wasser kann zu Wein verwandeln kann. Ja. Denkt daran, es ist nur dann wirklich spannend, wenn es ganz voll ist und nur der gute Wein. Weil das ist Sirup. Ich will zum Abschluss beten. Ja, Herr, du hast, wenn du etwas machst, immer aus dem Vollen geschöpft. Du hast nicht nur 100 Liter Wein gemacht, sondern du hast 600 Liter Wein gemacht, die absolute Überfülle, so viel, wie es gar nicht bräuchte hätte, aber einfach so viel, wie du der Meinung bist, dass es gut ist. Und da wissen wir, dann ist es die richtige Menge. Und du hast nicht irgendeinen sauren Halauer gemacht oder vielleicht einen Osterfinger, sondern du hast den guten Wein gemacht. Den Wein, der zu absoluter Freude und Herrlichkeit führt. Und wir sind dankbar, dass wir dich haben und dass wir dich haben als Bräutigam und wissen, dass du die Hochzeit schon planst. Dass wir jetzt uns vorbereitet dazu. Jetzt sind wir am Wasser schöpfen. Und irgendwann wird es zu super Wein. Danke, Herr, für das Bild in der Bibel, aber auch für den Plan, den du hast. Den Plan, der eben Hände und Füße hat und vollkommen ist. Und da an Ostern, wo wir jetzt gedenken, mit deinem Tod, aber auch mit deiner Auferstehung, Grundlage geleitet hast, dass wir schlussendlich den Wein trinken können. Danke, Herr, für die Generalgeschichte. Amen.